Wir haben uns heute vorgenommen, über das Thema der amerikanischen Raketenabwehr einiges zu sagen. Die amerikanische Raketenabwehr ist ja ein Thema, das prominent in letzter Zeit in allen Medien war, einen ziemlichen Aufregungsbonus bekommen hat. Viele haben sich auf Putins Rede bezogen. Viele haben darüber gesprochen, was der amerikanische Präsident, seine Außenministerin und so weiter dazu gesagt hat. Wir wollen also heute über die Frage reden, was ist eigentlich in Europa, was ist auf der Welt los, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika eine Raketenabwehr, ein National Missile Defense aufstellen wollen, wenn sie dies unter anderem nicht nur in Kalifornien und in Alaska, sondern als nationale Raketenabwehr auch in europäischen Staaten wie zum Beispiel Tschechien und Polen mit bestimmten Systemen tun wollen. Dies wird unser heutiges Thema sein. Und mir gegenüber im Studio, mein Name ist Andreas Janz, ich bin der verantwortliche Redakteur heute im Studio, sitzt mein Kollege Heinz Scholler. Hallo Heinz.
Hallo.
Wir beide werden heute hier versuchen, ein wenig Aufklärung, Argument zu liefern, damit am Ende dieser Sendung, nach einer Stunde, wir hoffentlich einiges geklärt haben darüber, was an Verwirrung, Unklarheit, Parteilichkeit und so weiter in der öffentlichen Meinung ist. Also, steigen wir ein in das Thema, dass ein Teil der amerikanischen Raketenabwehr in die russische Nachbarschaft geht und sich die Russen darüber so aufregen. Die Argumente, die wir heute hier bringen, die wir heute hier begründen wollen, die werden wir auch am heutigen Montag zur Diskussion stellen. Wir sind der Auffassung, dass da das Radio doch ein sehr einseitiges Medium ist, die einen hören zu, die anderen sprechen, politische Auseinandersetzung in jedem Fall etwas anderes braucht. Sie braucht nämlich Diskussion, sie braucht Auseinandersetzung, sie braucht die Klärung, was eigentlich beim nächsten Argument tatsächlich zutrifft und ob ein anderer es anders sieht. Daher unterhalten wir einen Jour fix, nennen wir es, einen Termin, bei dem wir zu einer öffentlichen Diskussion einladen. Wir haben dafür einen Raum angemietet im Gewerkschaftshaus. Das ist in der Wilhelm-Leuschner-Straße 64 bis 68.
69.
Heinz hat recht, 69. Also in der Wilhelm-Leuschner-Straße 69 in Frankfurt. Eingang ist über den Hof. Und heute, am 18. Juni, werden wir dort um 19.30 Uhr uns treffen und mit einigen Dutzend Leuten darüber diskutieren, wenn sie denn kommen bei diesem Wetter, dass was ansteht zu diesem Thema amerikanische Raketenabwehr. Also heute 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus in Frankfurt in der Nähe vom Hauptbahnhof in der Wilhelm-Leuschner-Straße 69. Gut, steigen wir ein in das Thema. Es ist ja so, die amerikanische Nation, der amerikanische Staat, er verfügt über eine besondere Position. Er verfügt über die vielfältigsten und meisten und besten atomaren Massenvernichtungsmittel auf der Welt. Er ist die überlegene Weltmacht und die Vereinigten Staaten von Amerika haben jetzt in Europa Polen und Tschechien angesprochen und ausgesucht, um dort demnächst eine Batterie von ballistischen Abwehrraketen und eine Radarstation aufzustellen Und diese Systeme, gesteuert aus dem Weltall, gestützt auf diese Radarstationen, sollen dazu dienen, feindliche Atomraketen daran zu hindern, über Europa bis in die Vereinigten Staaten von Amerika zu fliegen. Das nationale Raketenabwehrsystem, NMD oder Missile Defense auf amerikanisch genannt, dient also dazu, die amerikanischen nationalen Grenzen nicht mehr dem Angriff mit Raketen, die atomar oder anders wie bestückt sind, auszusetzen. Jetzt ist es so gewesen, dass Russlands Präsident Putin seit, das wissen wenige, schon 7-8 Jahren schärfsten Einspruch gegen dieses Programm einlegt. Und er hat seinen Einspruch noch einmal verschärft. Und das hat der eine oder andere auch mitbekommen. Erstens bei der Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres, die in München stattfand. Russlands Präsident hat dort scharf protestiert und er hat auch Gegenmaßnahmen jetzt im Vorfeld des G8-Gipfels angekündigt. Die Russische Union hat neue Raketen getestet und verkündet, dies sei ihre Antwort auf das amerikanische Programm. Und außerdem hat Russland die Aussetzung des Vertrags über konventionelle Streitkräfte in Europa, KSE, in die Welt gesetzt, angekündigt, eine Sonderkonferenz einberufen. So, und jetzt, was ist los? Alle Politiker, die davon hören, geben sich echt überrascht. Nein, so etwas, was ist denn bloß in diesen Russen gefahren? Der amerikanische Präsident sagt auf die Beschwerden dieses russischen Präsidenten, seines Kollegen und Freunds, wie er ihn nennt, der solle bloß nicht hyperventilieren. Ein wörtliches Zitat. Die Außenministerin Rice gibt zu Protokoll, völlig überzogen, völlig unbegründet, indiskutabel, was dort die zweite große atomare Macht dieser Welt an Gesprächs- und Protestbedarf anmeldet. Die NATO-Generalsekretäre, die hohen Politiker und Militärs des Westens, sie alle, genauso wie die Bescheidwisser in den Redaktionsstuben, die uns mündigen Demokraten dann die richtige Meinung vorsagen, sie alle sagen, es ist völlig unangemessen, beim besten Willen unverständlich, dass Russland überhaupt protestiert, dass es Einspruch einlegt und sehr flott sind sie alle dabei und sagen, dieser Einspruch wird zurückgewiesen, abgeschmettert, keine Chance. Heinz, wir wollen ja einiges darüber klären. Wir wollen also klären, ist es eigentlich völlig absurd, dass Russland diese Aufrüstungsmaßnahmen auf sich bezieht? Dass Russland in der amerikanischen Dislozierung, so heißt das ja, in der Stationierung von Abwehrraketen an Russlands Grenzen und im Aufbau eines Antiraketenschirms eine Bedrohung des strategischen Gleichgewichts und seiner Sicherheit sieht. Es ist in den Zeitungen zu lesen, die Vereinigten Staaten und ihre Politiker würden doch ganz einfach darauf verweisen können, das könne doch Russland gar nicht auf sich beziehen, denn die Raketen, die dort abgeschossen werden sollen, das sollen doch Schurkenraketen sein. Also gar nicht Raketen von den Guten, sondern Schurkenraketen. Und von daher, warum sollten die Russen sich eigentlich bedroht fühlen? Raketen aus Nordkorea, wenn sie denn einen Umweg über Europa nehmen, oder aus dem Iran, diese seien doch gemeint. Und Wenn diese Raketen dereinst irgendwann entwickelt würden und wenn irgendwann eventuell die Iraner tatsächlich Material hätten, um diese Raketen zu bestücken, ja, dann wäre es doch gegen die gerichtet und dann sei man doch gleich mitgeschützt. Und wenn man das den Vereinigten Staaten und ihren Diplomaten nicht sofort und aufs Wort und wörtlich und genau so glaubt, wie es ihnen über die Lippen kommt, ja, dann wird doch sofort daran erinnert, das könne doch nicht sein. Es kann, wenn jemand also sagt, aha, ein Raketenschirm, den die USA aufbauen, der lässt wohl, wenn er dazu taugt, Raketen abzuschießen, russische, wenn es drauf ankommt, immer durch, weil da nicht draufsteht Schurke. Wer also daran denkt, hier geht es tatsächlich um eine strategische Verschiebung, der wird gleich belehrt, ach Leute, das kann doch gar nicht sein. Es sind doch erst 10 Abwehrraketen, die hier auf polnisch bzw. tschechischem Gebiet kombiniert mit ihren Radarstationen aufgestellt werden sollen. Und dann sei es doch einfach lächerlich und so leicht durchschaubar, wenn die russische Regierung Betroffenheit zeigt und Protest anmeldet. Wir wollen ohne Parteilichkeit für die eine oder andere Seite uns den Gedanken machen, was liegt eigentlich vor? Wir wollen die Parteilichkeit, die in dieser Betrachtung, in diesem sofortigen Zurückweisen steckt, dahin auflösen, dass wir uns fragen, was ist eigentlich Sache? Worüber wird hier verhandelt? Wem dient eigentlich die große Beruhigungsarie, die uns dort sofort entgegenschlägt? Wozu ist eigentlich auch die diplomatische Zurückweisung da? Heinz, du hast es dir ja genau angeschaut, wie argumentiert wird.
Gut, also es wäre sicherlich sachlich nicht korrekt, wenn man einfach dementieren würde, dass dieses Raketenabwehrprojekt der USA, das sich da jetzt in Polen und in Tschechien breit machen will, dass das nicht auf Schurkenstaaten, in Anführungsstrichen Schurkenstaaten, vom Schlage Nordkorea oder Iran gemünzt wäre. Sicherlich ist es auch auf Iran und Nordkorea gemünzt. Nur genauso sachlich unkorrekt ist es, die Bedrohungsanalyse der USA, aus der dieses nationale Raketenprojekt entstanden ist, zu reduzieren auf besagte Schurkenstaaten. Nein, dieses US-amerikanische Großprojekt, das ist von Haus aus sehr pauschal auf eine globale Wirkung ausgelegt. Der Hinweis ist vielleicht auch noch sachdienlich. Gleich zu Beginn der Amtszeit, der ersten Amtszeit von George Bush, ist dieses nationale Projekt aufgelegt worden. Und zwar wohlgemerkt noch bevor der Bin Laden da am 9. September oder am 11. September seine Grußadresse in New York und in Washington abgeliefert hat. Ganz unabhängig davon haben die USA dieses Projekt namens NMD ausgekocht. Das ist die Abkürzung für National Missile Defense, nationale Raketenverteidigung. Das Witzige ist, der Zweck dieser Veranstaltung soll sein, das Homeland, USA, soll ganz pauschal geschützt werden vor ballistischen Raketen und deren militärischer Nutzlast. Ganz pauschal, wer der Absender solcher Liebesgrüße sein mag. Das nächste Witzige ist, National Missile Defense haben die USA das getauft. Also ehrlicherweise sagen sie, dass es ihre nationale Verteidigungsstrategie sein soll, Und zugleich nehmen sie mit der allergrößten Selbstverständlichkeit für dieses National gleich den ganzen Rest der Welt als Stationierungsort in Anspruch. Man hat ja in der Zwischenzeit mitgekriegt, außer in Alaska und in Kalifornien gibt es einschlägige Einrichtungen und Vorkehrungen in Japan, in Großbritannien, in Dänemark, genauer gesagt in Grönland. Außerdem befinden sich die USA mit Australien und Israel in, wie Sie sagen, kooperativen Verhandlungen zur Dislozierung, ja, entweder von den sogenannten Kill Vehicles, also diesen Raketen, die aufsteigen sollen, um Feindraketen noch in der Luft abzufangen, oder die entsprechenden Radarinstallationen, die benötigt werden, um von weiß Gott woher, von den Weltraumsatelliten bis eben zu den besagten Radarstationen hin, bei Zeiten das Abschießen von solchen feindlichen Raketen mitzukriegen. Also für die nationale US-Sicherheit wird nichts weniger als die ganze Welt in Beschlag genommen. Naja, und was dem Putin daran nicht gefällt, das ist spätestens seit dieser Münchner Sicherheitskonferenz weltöffentlich, quasi amtlich zugänglich. Wo denn Putin da der Schuh drückt, das will ich deswegen nochmal wörtlich zitieren. Ist ja heutzutage aus jedem guten Computer zu ziehen. Also da sagt der Putin über das US-Raketenabwehrsystem, Zitat, heute ist es zwar uneffektiv und wir wissen nicht genau, ob es überhaupt einmal effektiv sein wird. Theoretisch wird es aber gerade zu diesem Zweck entwickelt. Das bedeutet, dass wir hypothetisch davon ausgehen, dass einmal der Zeitpunkt kommen wird, wo die eventuelle Bedrohung durch unsere Nuklearkräfte völlig neutralisiert wird. Wenn dem aber so ist, so bedeutet das, dass das Kräftegleichgewicht absolut zerstört wird und dass bei einer der Seiten das Gefühl einer völligen Sicherheit entstehen wird, was ihr Handlungsfreiheit geben würde, und zwar nicht nur in lokalen, sondern vielleicht bereits auch in globalen Konflikten. Zitat Ende. Also das ist zwar immer noch ein bisschen diplomatisch verknödelt ausgedrückt, aber der Sinn dieser Ansprache, der ist doch völlig klar. Wenn es den USA gelingen sollte, eine Verteidigung, eine effektive Verteidigung gegen das weitreichende und auf sie gerichtete Militärarsenal anderer Staaten herzustellen, dann wären die USA endgültig unausstehlich. Ich kann es auch nochmal anders sagen. Mir ist dabei eingefallen, der alte US-Präsident Ronald Reagan, der ist an und für sich der Vater von dieser ganzen Veranstaltung. Man kann sich ja vielleicht noch entsinnen, der hat einmal ein sogenanntes Krieg der Sterne-Projekt ausgekocht. Das ist dem Prinzip nach genau das, was heutzutage als nationale Raketenabwehr weiterhin verfolgt wird und wo gewissermaßen das Machbare aus dieser Reaganschen Initiative jetzt auch tatsächlich gemacht wird. Besagter Reagan, der soll ja ein großer Kommunikator gewesen sein, und er hat die gemeinte Affäre auf kindgerechte Art und Weise dahingehend zusammengefasst, dass er gesagt hat, die USA möchten sich mit diesem seinerzeit als Krieg der Sterne benamsten Projekt zu ihrem Schwert auch noch ein Schild zulegen. Na gut, also in Gottes Namen bleiben wir bei dieser kindischen Metapher, die sich quasi des Vergleichs von mittelalterlichen Schwertkämpfern bedient. setzen wir uns über die Altväterlichkeit davon hinweg. Und trotzdem wird da ziemlich klar, um was für eine großmächtige Angelegenheit es dabei überhaupt zu tun ist. Es wird ja immerhin klar, also die Vorstellung ist, zwei Schwertkämpfer bekriegen sich mit ihren Schwertern oder könnten sich mit ihren Schwertern bekriegen. Keiner von beiden hat einen Schild. Wenn jetzt einer noch sich einen Schild zu dem Schwert zulegt, tja, was ist dann? Was ist dann? Schmeißt er dann etwa sein eigenes Schwert fort und sagt, ich habe ja ein Schild und bin nach der Seite hin unangreifbar? Ja, so ist es doch todsicher nicht gemeint. Wenn die USA ihren Raketenabwehrschild sich zugelegt hätten, ist es todsicher nicht so gemeint, dass sie ihr ganzes offensives Arsenal dann aus der Hand legen täten, was weiß ich, auf dem Meer versenken oder auf den Mond schießen oder an Drittstaaten verschenken oder so etwas. Nein, ganz im Gegenteil. Mit der Arbeit an der eigenen Unverwundbarkeit, moralisch hochwertig ausgedrückt als wir verteidigen uns ja bloß, mit der Arbeit an der eigenen faktischen Unverwundbarkeit wird ganz umgekehrt das eigene sonstige Arsenal erst so richtig scharf gemacht und all die Kriegsmittel von anderen Staaten, die bisher die Machtvollkommenheit von Washington vielleicht ein bisschen im Zaum gehalten haben, all die Kriegsmittel von anderen Staaten werden auf diese Art und Weise drastisch entwertet. Und genau das sagt ja der Putin auf seine verknödelte Art und Weise in diesem Zitat durchaus deutlich. Das Kräftegleichgewicht würde absolut zerstört, sagt er. Und bei einer der beiden Seiten, nämlich den USA, würde dann ein Gefühl völliger Sicherheit entstehen und das würde ihnen absolute Handlungsfreiheit geben. Nach der Seite hin muss man sogar sagen, die anderen Nationen außerhalb der USA, die sind gewissermaßen von diesem US-Vorhaben umso deftiger betroffen, je besser sie selber im Saft stehen in puncto Rüstung. Und als die immer noch zweite Atommacht dieser Welt nach den USA, ist nach der Seite hin Russland sogar der Hauptbetroffene. Jedenfalls ganz speziell betroffen. Also ich komme zu dem Befund, die notorische Betonung, die der Andreas zitiert hat, dass doch bloß die aktuellen Feinde à la Iran gemeint seien und dass die 10 Raketchen da in Polen in Bezug auf Russland doch sehr unterdimensioniert wären, die tangiert überhaupt gar nicht die tatsächliche Betroffenheit von Russland. Sie beschert stattdessen der des Verfolgungswahns bezichtigten russischen Regierung eine zusätzliche politische Zumutung. Die soll nämlich gefälligst schlicht und einfach hinnehmen, dass die USA nichts weniger als die Revidierung der überkommenen atomaren Gewaltordnung systematisch in Angriff nehmen und es dabei vorderhand gar nicht mehr für nötig halten, sich darüber mit Russland rüstungsdiplomatisch ins Benehmen zu setzen.
Ja, hier ist die Sendung Gegenstandpunkt. Wir beschäftigen uns heute mit der diplomatischen Auseinandersetzung um die amerikanische Raketenabwehr, die unter anderem auch in europäischen Staaten stationiert, disloziert werden soll. Eben haben wir schon mal ein Argument, eine Aufklärung in der Hinsicht gestartet. Wenn die Vereinigten Staaten sich daran machen, einen Raketenschirm aufzubauen, dann verändern sie damit grundsätzlich und in tiefster Weise das Machtgefüge der Welt, indem sie für sich eine Angriffsfähigkeit schaffen, die ungebremst ist. Ein Staat, der sich selber davor schützen kann. Und sei es auch nur tendenziell und dem Ideal nach und nicht vor allem. Aber der sich davor schützen kann, dass er selber in einer Welt, in der er mit Kriegen rechnet, unangreifbar ist, der kann angreifen, der kann das Militärpotenzial anderer entwerten, der kann anderen drohend gegenübertreten und sagen, was immer ihr in die Waagschale zu werfen habt, uns gegenüber taugt das nichts, weil wir können unsere Waffen einsetzen, ihr könnt sie nicht einsetzen. Diese Entwertung aller übrigen militärischen Anstrengungen, diese Entwertung ist von den Amerikanern gewollt. Dieses Programm, wir sind die einzige Supermacht, wir schaffen Sicherheit auf dem Globus und Sicherheit auf dem Globus, das ist unsere Sicherheit, das ist ihr Programm und das vertreten sie auch sehr, wie soll man sagen, hemdsärmlich gegenüber anderen Mächten, die so etwas vielleicht auch gerne möchten, aber nicht können. Und dabei meine ich durchaus auch unsere lieben Europäer. Aber bleiben wir einen Moment mal bei Putins Protest. Putins Protest, der so in unserer Öffentlichkeit als unsinnig, übertrieben, völlig überzogen und eigentlich schon fast beleidigend genommen wird, er richtet sich ja gar nicht allein und nicht nur dagegen, dass mit dem amerikanischen NMD-Programm, mit diesem Antiraketenschirm, die gesamte Staatenkonkurrenz in Sachen Strategie völlig umgestürzt wird, sondern er richtet sich vor allem und auch sehr grundsätzlich dagegen, dass die USA und in ihrem Gefolge die NATO, aber auch die EU an seinen Grenzen militärisch, also an den Grenzen Russlands, Russland immer näher rücken. Und zwar wodurch? Nun, nach der Auflösung des Ostblocks, nach dem Rückzug der ehemaligen Sowjetunion aus all den Staaten, die vormals zum Ostblock gehörten. Da war eine gewisse Abrede, die spielte noch beim 2+4 Abkommen über Deutschland eine entscheidende Rolle, nämlich die Absprache, die NATO wird nicht nachrücken, hier entstehen Staaten, die gehören jetzt keinem Bündnis an, es sind Staaten, die stehen neu, genau wie das reformierte Russland in einer kapitalistischen, demokratischen Tradition jetzt neuerdings. Sie bauen sie auf, sie werden demokratisch. Und was macht man da? Naja, da macht man Handel und so weiter. So hatten sich die Sowjetunion und ihre Führer, die das Abbruchunternehmen realer Sozialismus geleitet hatten, sich das gedacht. Jetzt, was passiert eigentlich? In diese ehemaligen Warschauer Paktstaaten, die ehemaligen sowjetischen Partner und Republiken, da zieht die NATO frei nach Bedarf mit ihren Truppenstützpunkten, logistischen Basen und jetzt auch Aufklärungs- und Raketenstandorten ein. Und worum handelt es sich? Es handelt sich um eine real existierende und nicht erst zukünftig zu erwartende fortschreitende Expansion der amerikanischen und NATO-Macht auf Kosten des immer enger von US- und NATO-Militär flankierten russischen Staats. Und dieser Staat, der russische Staat, fragt jetzt an, wie steht es eigentlich damit, dass ihr gesagt habt, wir verhandeln doch als Partner auf Augenhöhe. Wie steht es eigentlich mit dem Respekt vor russischen Interessen? Darf Russland überhaupt noch Interessen haben oder nur ihr? Darf zum Beispiel die NATO, darf die EU, darf ein jeder dieser westlichen Staaten sehr ausgreifende Interessen in Sachen Sicherheit, Absicherung der eigenen Position haben und die Sowjetunion oder jetzt in der Nachfolge Russland keine Interessen? Na, und was kriegen die Russen gleich gesagt? Die westliche Antwort heißt, ihr habt überhaupt keinen Grund und eigentlich auch kein Recht. gegen die Kriegsszenarios der USA und NATO an euren Grenzen irgendwie zu opponieren. Es ist einfach so, ihr müsst doch hinnehmen, diese Staaten, Polen, Tschechien, die baltischen Staaten und so weiter, sie haben doch autonom und selbstbestimmt entschieden, dass sie Stützpunkte unseres Militärs werden. Und außerdem, bei demokratischen Nationen, da kann es doch nie schaden, wenn viel demokratisches Militär an eure Grenze rückt und dann wird gefragt, habt ihr etwa Angst vor Demokratie? Eine gewisse Frechheit ist es schon. Eine Frechheit deshalb, ist es denn eigentlich so, dass wenn die politischen Führer gewählt sind, wenn sie durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen sind und sich dann aufmachen, zu ihren Nachbarn militärische und strategische Gegensätze aufzumachen, dass es dann irgendwie gemütlicher auf der Welt zuginge, wenn Staaten sich eine feindliche Position zulegen, wenn sie sagen, im Grunde genommen sehen wir in unserem Nachbarn jemanden, den wollen wir eindämmen, dem wollen wir mit möglichst viel Militär gegenübertreten, dem wollen wir mit Verbündeten, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten von Amerika gegenübertreten, mit Atommacht, weil wir haben eigenständige Positionen, die sind unvereinbar mit denen des Nachbarn. Wenn es so ist, dass das demokratische Regierungen beschließen, wird es dann eigentlich irgendwie gemütlicher auf der Welt? Können dann wir hier alle auch demokratisch in einer demokratischen Republik sagen, ja, das ist ja kein Problem, das ist ja ein demokratisch beschlossener Aufrüstungsakt, das ist ja ein demokratisch beschlossener Akt der Vorbereitung auf Kriege, ja, da kann man ja nun wirklich nichts mehr gegen sagen. Man braucht jetzt, wo mit Selbstverständlichkeit so geredet wird, ja, Russland braucht sich doch nicht darüber aufregen, wenn in einem demokratischen Land eine Militärstation an seiner Grenze errichtet wird, dann braucht man sich doch nur einen Moment zu überlegen, was wäre eigentlich in den USA los, wenn, sagen wir mal, Chavez mit Russland ein Abkommen schlösse, in Venezuela wird gegen Schurken mal eine kleine Militärbastion aufgebaut, und zwar mit russischen Raketen. Da wäre der Teufel los, da wäre sofort los. Jawohl, jeder wüsste, hier geht es um eine Konfrontation, um eine Verschiebung von Machtverhältnissen. Es ist so etwas wie ein vorkriegerischer Akt. Und, tja, wenn es der Russe sagt, dann soll man immer sagen, Unrecht, wir sind im Recht und sonst wie. Jetzt sind wir hier, die wir heute diese Sendung machen, nicht dafür zu sortieren und Partei für die eine oder andere Seite zu ergreifen. Der eine hat Recht, der andere hat Recht. Nein, das ist unsere Sache nicht. Wir wollen auf Folgendes aufmerksam machen. Der Westen nimmt in Anspruch, dass er die Nachbarschaftsräume mittlerweile bis über das Kaspische Meer hinaus, Zentralasien, die Nachbarschaftsräume der ehemaligen Sowjetunion als sein Einflussfeld, und zwar als sein ausschließliches Einflussfeld definieren möchte. Wir wollen dort sagen, was für eine Ordnung herrscht, was dort an Geschäften gemacht wird, was dort regiert wird und wie dort regiert wird, und mit größter Selbstverständlichkeit wird dieser Gegensatz zu einer anderen großen Macht, nämlich der Russischen Republik, einfach so aufgeführt und so hingestellt, ja, wir übernehmen Verantwortung und die Russen müssen aus Verantwortungsbewusstsein sich dort mal hopp zurückziehen. Es ist unser Vorhof bis an die russische Grenze heran. Es ist unser angepeilter Hinterhof mit unseren Erdgasvorkommen und so weiter. Es ist unsere Einflusssphäre. Und deshalb, so wird argumentiert, so frech wird aufgetreten, müssen die westlichen Staaten dem Hinterhofdenken Russlands einen Riegel vorschieben und einfach rufen, das ist doch Rückfall in die Logik des Kalten Kriegs.
Gut, machen wir weiter. Und zwar mit der Frage, was qualifiziert eigentlich Polen und Tschechien oder Baltenstaaten oder Rumänien und Bulgarien als Stationierungs- und Dislozierungsortschaft für US-amerikanische Gerätschaften, die entweder gleich diesem ganz dicken Projekt der nationalen Raketenabwehr dienen oder auch Luftwaffen oder Heeresstützpunkte der USA darstellen soll. Naja, also ein wichtiges Argument war ja gerade eben schon gewesen. Die ganze Welt soll dem US-amerikanischen Sicherheitsbedarf zur Verfügung stehen. Nach welchen Kriterien wählen die USA ihre Stationierungsorte da aus? Naja, klar, einerseits nach den geostrategischen und technischen Erfordernissen des dafür ins Auge gefassten Kriegsgerätes. Aber sicherlich genauso wichtig ist das Kriterium, der Stationierungsort muss politische Zuverlässigkeit, also Gefolgschaftstreue und Stabilität in Hinsicht auf die USA verbürgen können. Naja, das ist sehr konsequent gedacht, weil wenn die Stationierungsorte des US-Raketensystems die dort ansässigen Staatsgewalten gewissermaßen in die Rolle von kriegsdienstleistenden Allies der USA, Verbündeten, hineinbefördert und auf den politischen Status einer existenziellen Abhängigkeit und Anbindung an Amerika festlegt, dann ist es ja wohl so, dass die nationale Sicherheit, sagen wir mal von Polen, mit den amerikanischen Kriegskalkulationen untrennbar verknüpft ist. Also wird die nationale Sicherheit von Polen dann dementsprechend erst einmal unsicher gemacht, weil die Feinde Amerikas auch die Feinde Polens werden. Und zugleich wird die nationale Sicherheit Polens dann maßgeblich von den USA verbürgt, was auch umso nötiger wird, wie sie selbst in die Schusslinie geraten. Also das ist schon stark. Die US-Amerikaner verschaffen sich auf diese Weise die Rolle einer Schutzmacht in und für die Staaten Osteuropas und schließen damit einen unerwünschten Einfluss Russlands auf deren innere Staatsräson und deren Machtgebrauch nach außen ganz definitiv aus. So, und bei dieser Garnitur von Staaten, vom Schlage Polens, da kann ich mir nicht helfen, da habe ich den Eindruck, genau das ist es, worauf diese Länder setzen, die ihr Territorium den USA regelrecht als Stützpunkte anbieten. Polnische, baltische, tschechische Politiker, die machen überhaupt kein Geheimnis daraus, die sagen das ganz offen. Sie haben weniger das Problem, dass sie sich gegen etwaige Angriffe durch iranische Langstreckenraketen in 5 oder 10 Jahren wappnen wollen, die sie, wenn überhaupt, einzig wegen ihrer Eigenschaft als Alliierte Amerikas zu gewärtigen hätten. Nein, die sagen ganz offen, sie sehen als Stationierungsort der amerikanischen Initiative eine Chance, die ersehnte Beistandsgarantie der dicksten Militärmacht der Welt, der USA, gegen Russland auf sich zu ziehen. Esten, Polen und so weiter machen gerade eben klar, wenn sie sich den USA als Stützpunkt für deren Raketeninitiative wertvoll machen, sich die USA also anheischig machen, die Schutzmacht für Polen etc. zu spielen, dann können auch vergleichsweise politische Winzlinge in Sachen Gewaltpotenzial mit den USA im Rücken eine Großmacht herausfordern. Die Bemerkung noch kann ich mir nicht verkneifen. Wenn die Regierung Bush sich also auf die freiwilligen und demokratischen Hilfeersuchen aus Osteuropa beruft, dann leistet sie sich keinen kleinen Zynismus. Sie nutzt nämlich den antirussischen Nationalismus, der das allererste Gebot in der Staatsräson von Polen und so weiter darstellt. Die USA nutzen diesen antirussischen Nationalismus für den Zuwachs ihrer weltherrschaftlichen Macht. Und sie machen den Russen vor, dass diese neue Liaison zwischen USA und Polen etc. auf keinen Fall gegen Russland gerichtet ist. Warum nicht? Amerika ist schließlich ein Freund der Russen. Jedenfalls so lange, wie die Russen sich als Freunde der USA verhalten und all die Fronten, welche die USA gegenüber Russland eröffnet, einzig und allein als Gelegenheit begreift, den guten Willen Russlands zur Partnerschaft mit Amerika zu beweisen. Sonst müsste Amerika auf die Idee kommen, dass Russland keine Freundschaft mit Amerika mehr pflegen will. Naja, und dann wäre eben auch von Seiten Amerikas Feindschaft angesagt. Und die sachliche Seite, die waffenmäßige Seite, die Aufrüstungsseite dieser Feindschaft, die wird ja gerade angegangen.
Ja, werfen wir nochmal einen Blick auf Europa, und zwar einen unparteilichen. Ohne uns auf die Seite dieser aufstrebenden Großmacht Europa zu stellen, ohne uns auf die Seite Deutschlands gleichzuschlagen, sondern uns einmal anzuschauen, was da eigentlich los ist. Und sich so ein Bild darüber zu machen, als was man eigentlich hierzulande verplant ist. Ja, die Europäische Union, diese Großmacht, fühlt sich gleich herausgefordert durch das amerikanische nationale Verteidigungsprogramm. Sie fühlt sich herausgefordert, denn hier ist eindeutig klar, die Vereinigten Staaten von Amerika, die haben nicht mehr ein so großes Interesse daran, so wie früher gegenüber der alten Sowjetunion, ihre Partner zu stärken, sondern sie bestehen auf einem Abstandsgebot. Und das trifft anspruchsvolle Weltmächte wie Deutschland, Frankreich und so weiter sehr stark. Diese Weltmächte, die Europa zu einem neuen Konkurrenten um die Weltordnung machen wollen, die als kapitalistische Mächte überall auf der Welt Interessen haben und darauf bestehen, dass die Ordnung dann auch so eingerichtet ist, dass sie bestimmen, wie und wo regiert wird, damit es zu ihrem Nutzen geht, damit ihre Position ausgebaut wird, damit ihr Zuwachs an kapitalistischem Reichtum und Macht größer wird. Ja, diese Nationen fühlen sich durch das amerikanische Raketenabwehrprogramm, das eindeutig national definiert ist, sehr wohl getroffen. Sie beschweren sich sofort, dass hier ungleiche Maßstäbe angelegt würden, geben also zu Protokoll, so etwas wie die Amerikaner hätten sie auch schon gern. Und sie sagen, als Europäische Union hätten sie diese Abfangsysteme überhaupt nicht bestellt. Und das, was dort angegangen wird, ist ja auch ein Spaltpilz innerhalb ihrer Europäischen Union. Wenn die Europäische Union sich heute definiert als eine im Wachsen begriffene Macht, die weltweit mit eigenen Eingriffstruppen Verantwortung übernehmen will, also sich zumisst, überall auf der Welt Ordnung zu schaffen, die ihr passt. Wenn diese Europäische Union dies noch im Schatten der NATO macht, aber ihre ganze Osterweiterung bis an die Grenzen Russlands herantreibt, Wer eine solche macht, die fühlt sich schon herausgefordert, wenn zwei der Staaten, die doch eigentlich anders verplant sind, Polen und Tschechien, jetzt einfach von der amerikanischen Seite für ihr nationales Programm, für sehr eigenständige, zurücksetzende und die Stärke Amerikas voranbringende und den Abstand voranbringende Projekte eingespannt werden. Also der Anspruch der EU, eine eigenständige, weltmächtige Weltpolitik zu betreiben, der ist ganz schön tangiert. Und jetzt durch den Protest des russischen Präsidenten, der auch an die Europäer appelliert, wollt ihr nicht eine eigenständige Politik betreiben, wollt ihr nicht mit uns, den Russen, gegenüber der unilateralen Politik Amerikas euch verbünden, gegenüber diesen Anträgen auf Weltmachtverbündung und andere Konstruktion der Beherrschung der Weltordnung, in der die Leute eine sehr untergeordnete Rolle spielen, nämlich als Mittel. Gegen diese Art und Weise der Anträge von der einen wie der anderen Seite, der amerikanischen wie der russischen, da nimmt die Bundesregierung auch eine lustige Stellung ein. Ich will nur einen kurzen Blick drauf werfen. Die Frage, vertritt Frau Merkel uns gut, ist nicht meine Frage. Das ist nicht bedauernswert, was sie macht, sondern erklärenswert. Sie stellt sich nämlich hin und sagt, ja, ich muss auch etwas sagen zu diesem Projekt. Ich fahre sogar dafür nach Washington. Ich rede mit meinem Freund George Bush. Ich rede mit meinem Freund Wladimir Putin. So sind die Freundschaften da. Und was sage ich? Ich sage, mehr Dialog hätte Not getan. Man hätte die Russen doch besser über dieses Programm informieren müssen. Sie stellt sich absichtsvoll ignorant, dass seit Jahren, 7, 8 Jahren, darüber Diplomatie und zwar heftigste Diplomatie läuft, dass dieser Protest überhaupt nicht neu ist, dass die Schärfe nichts weiter bedeutet als Russland arbeitet sich voran dazu zu einer Position, die heißt, offensichtlich wird auf unser Interesse keine Rücksicht genommen, wir wappnen uns dagegen. Diese Drohung nimmt die deutsche Kanzlerin Merkel zum Anlass zu sagen, ja, hört doch mal ein bisschen auf die Russen, ein bisschen mehr Diskussionszirkel müsste doch schon sein, dann müssten aber die Russen doch irgendwie auch ein Einsehen haben. Diese Art von Vermittlungsdiplomatie, die immer an der deutschen Kanzlerin und der deutschen Politik gelobt wird, was ist sie eigentlich dem Inhalt nach? Nichts weiter als eine Verharmlosung. Eine Verharmlosung der handfesten Interessengegensätze, die es tatsächlich gibt. Und die Sache der militärischen Besetzung des russischen Umfelds, womit Russland provoziert wird, tja, sie wird hier in eine Frage des angemessenen politischen, diplomatischen Stils umgewandelt. Nur eine Anmerkung. Eine solche Verharmlosung ist nichts weiter als eine Herabstufung des russischen Protests. Es ist der Anspruch, habt euch nicht so, das Einzige, was ihr kriegen könnt, ist ein wenig Konsultation und Gehör, das in der Sache nichts bewirken darf. Denn in der Hinsicht sind unsere deutschen Politiker dann auch wieder sehr klar. Da wird gesagt, Russland hat nicht das Recht, den USA, der NATO oder der EU, die sich nach Osten ausdehnt, in irgendeiner Weise so entgegenzutreten, dass es sagt, nehmt gefälligst auf unsere Interessen auch Rücksicht, nicht nur eure Interessen können hier an der Grenze Russlands gelten. Wer so redet, wer als russischer Präsident das in Anspruch nimmt, dem wird gesagt, ihr werdet zurückgewiesen. Was die deutsche Regierung an den amerikanischen Raketenabwehrplänen im europäischen Osten wirklich stört, auch dazu noch ein paar Anmerkungen. Das geht nämlich sehr eindeutig aus den Maßnahmen hervor. Die sehr hegemonialen kriegspolitischen Maßnahmen der USA beschwören eine Konfrontation mit Russland heraus. Die USA gehen einen Weg der Konfrontation mit Russland bei gleichzeitiger diplomatischer Betreuung. Wir sind doch Freunde, aber ihr müsst alles hinnehmen. Und diese Art und Weise des Konfrontierens, des Zurückdrängens, des Umschmeißens von russischen Partnerstaaten, des Inszenierens von sogenannten friedlichen, bunten Revolutionen an der eigenen Grenze, das Einrichten von Stützpunkten rund um Russland, das engt auch den weltpolitischen Spielraum der EU ein. Denn die EU hat sich vorgenommen, sie will die russischen Mittel einbinden, nutzen, für die EU nutzen, also sehr einseitig nutzen, instrumentalisieren. Und dafür kann man schlechte Beziehungen zu Russland derzeit schlecht brauchen. Die Führungsnationen der Europäischen Gemeinschaft, sie wollen sich selber heraussuchen, welche Interessen, und zwar ihre Interessen, eine Konfrontation mit Russland wert sind. Und erst recht wollen sie verhindern, dass die Politik der USA, die Militärpolitik der USA aufdeckt, welche Gegensätze innerhalb der EU stecken, wie die Großen und die Kleinen darum ringen, wie die EU jetzt in Form gebracht und zu einer imperialistischen Macht aufgebaut wird. Dass diese Gegensätze aufgedeckt würden, das passt den Europäern überhaupt nicht. Das ist in kurzen Zügen, wir können heute Abend auf dem Jour fix des Gegenstandpunkts heute um 19.30 Uhr weiter darüber diskutieren, im Gewerkschaftshaus Wilhelm-Neuschwanstraße 69, über diese Frage, aber das ist mal eine Andeutung in diese Richtung. Aber Heinz, du hast noch ein paar Anmerkungen.
Ja, vor allen Dingen bezüglich der öffentlichen Meinungsbildung durch die zuständigen öffentlichen Meinungsbildner hier bei uns in der Bundesrepublik. Dazu will ich mich gerne nochmal abschließend äußern. Also zuletzt hat der Andreas darauf hingewiesen, dieses deutsche Gemäkle, der diplomatische Stil, den die USA an die Adresse Russlands bei dem Raketenabwehrprojekt bisher an den Tag gelegt haben, der könnte verbesserungswürdig sein. Man müsste viel mehr mit den Russen reden. Dieses Gemäkle fällt bei Präsident Bush und Außenministerin Rice durchaus auf fruchtbaren Boden. Was den diplomatischen Stil betrifft, da könnten Sie sich durchaus vorstellen, dass Sie bis zur Vergasung mit den Russen reden. Bloß, was Sie da mit den Russen zu bereden haben, die militärische Sache, um die es Ihnen geht, die steht bei allem Dialog einfach nicht zur Disposition. Als Zitat von Präsident Bush ausgedrückt, ein Vetorecht Russlands gegen Maßnahmen, welche die Sicherheit des amerikanischen Volkes betreffen, gibt es nicht. Zack. Dass Russland sich kein Vetorecht anzumaßen hat, das meint auch die öffentliche Meinung in deutschen Landen. Die Unfreundlichkeiten Putins aus der jüngsten Zeit, die zeugen auch für die hiesige öffentliche Meinung von einem nicht hinzunehmenden Rückfall bei Russland in altes Großmachtdenken, wechselweise in zaristischen Imperialismus oder in sowjetischen Imperialismus. Jedenfalls, der russische Bär, heißt es, ist wieder aufgewacht. Aufgepasst, aufgepasst. Weil unsere Meinungsbildner die Gründe Russlands gegen dieses Projekt der Raketenabwehr und gegen die Einkreisung Russlands zu sein, nicht gelten lassen wollen, weil sie Russlands Gründe nicht gelten lassen wollen, sind sie umso mehr damit befasst, mögliche Hintergründe, angebliche Hintergründe des russischen Handelns aufzudecken. Das sind dann so schöne Sachen wie, das war vielleicht ein innenpolitisches Manöver von dem Präsidenten, großnationalistische Sprüche zu bringen, die immer gut ankommen, um sich für bald anstehende Wahlen zu profilieren oder so etwas. Tja, dann wäre die Sache halb so schlimm. Wir könnten quasi beruhigt sein. Und unsere hiesigen Meinungsmacher, die sagen ganz locker heraus, was sie alles für gute Sitten in unserer Demokratie kennen. Und wenn der Putin sich genauso verhielte, dann könnte man ihn ja quasi noch als Demokrat durchgehen lassen. Oder andere Lesart, vielleicht denkt er schon an seinen persönlichen Nachruhm. Auch das fänden unsere einfühlsamen Gutachter nur zu verständlich und eher harmlos. Aber aufgepasst, aufgepasst. Vielleicht inszeniert der Putin seine Kampagne gegen den amerikanischen Militarismus bloß, um den Westen zu spalten oder um die Spaltung Europas zu vertiefen. Das wäre dann ganz schön hinterhältig von ihm. Und wir müssen schwer aufpassen, dass wir da nicht drauf reinfallen. Oder vielleicht polemisiert er gegen Rüstung und Eingreifung bloß, weil Russland selber aufrüsten will. Womöglich gar neuerlich wieder Raketen mit Zielrichtung auf Europa im Sinne hat. Ja, dann wäre der russische Bär wieder wirklich gefährlich. Und dann müssten wir, der fast schon aufgelöste Freie Westen, dieses Kriegsbündnis, uns notgedrungen doch wieder für einen neuen kalten Krieg gegen Russland wappnen, obwohl wir den doch wirklich verhindern wollten. Tja, offensichtlich das Feindbild für diesen neuen kalten Krieg, an dem der Russ mal wieder schuld sein soll, das Feindbild, das hiesige Feindbild für diesen neuen kalten Krieg, das haben die öffentlichen Meinungsbildner schon mal sehr gediegen erneuert.
Ja, soweit heute zu diesen schönsten Fortschritten der jetzt doch alle demokratisch-kapitalistisch regierten Nationen auf dieser Welt. Ja, uns fällt immer wieder auf, diese Nationen, wenn sie Kapitalismus gegeneinander betreiben, haben einen ungeheuren Ordnungsbedarf, sie haben einen Sicherstellungsbedarf, sie haben einen Bedarf an Aufrüstung und Gewalt, für die sie ihre Leute verplanen. Es ist wirklich wunderschön. Darum haben wir uns entschlossen, dann doch lieber Kritiker des Kapitalismus zu sein, als ihn zu bewundern. Lieber ihm Argumente und dann auch Widerstand entgegenzusetzen. Und für diese Zwecke stellen wir auch auf anderen Plattformen Informationen zur Verfügung. Auf www.farberot.de könnt ihr diese und andere Sendungen nachhören. Unter www.gegenstand.com gibt es vieles, auch umsonst herabzuladen. Informationen zu dieser Sendung findet ihr in den letzten beiden Heften der Zeitschrift Gegenstandpunkt, die es im Handel gibt. Dort kann man sich mehr Informationen dann allerdings für Geld besorgen. Hier machen wir heute Schluss. Wir sind wieder am ersten Montag im Juli auf Sendung. Bis dahin, tschüss.